Ja, während der Beamer sich warm läuft, darf ich ein paar Begrüßungsworte sagen. Es gibt mehrfache Gründe, sich heute zu freuen, hier zu sein. Erstens, weil es ein Bibeltag ist. Was kann es Schöneres geben als ein Bibeltag? Ein Tag mit Gottes Wort, mit so vielen Geschwistern, Zeit der Gemeinschaft, das ist an sich schon ein Grund zur Freude. Dann ist es ein Bibeltag in Schmalkalden. Das ist für mich was Besonderes. Ich bin zum ersten Mal hier, aber einer meiner geistlichen Väter, das war der Andreas Steinmeister, der hat mir schon vor vielen, vielen Jahren immer vorgeschwärmt von Schmalkalden. Ja, da musst du mal mitkommen. Das sind so tolle Bibeltage, Jugendtage, die er hier erlebt hat. Ihr wisst ja, er ist inzwischen beim Herrn, aber er würde sich freuen, wenn er mich heute hier sehen würde. Endlich habe ich das mal wahrgemacht. Mit Gottes Hilfe. Drittens freue ich mich, dass so viele gekommen sind und Interesse haben an Gottes Wort. Und viertens, dass darunter auch so viele bekannte Gesichter sind, die ich aus der TFB-Zeit gut kenne. Wenn wir die Regel heute noch hätten mit dem Eis für die nicht gewussten Namen, dann wird das für mich schlecht sein. Denn an der TFB, da hatte ich euch ja so nacheinander als verschiedene Generationen, aber jetzt seid ihr so gleichzeitig hier. Und manchen von euch werde ich wahrscheinlich mit seinem Bruder, seiner Schwester verwechseln. Ja? Oder der ein oder andere Name ist nach 10 oder 12 Jahren vielleicht dann doch nicht mehr so ganz präsent. Also habt Nachsicht und gebt mir kleine Tipps in der Pause nachher, dass ich die Namen dann doch wieder auffrischen kann. So, ich melde mich mal kurz an. Ja, das soll unser Thema sein. Die Medien im Griff oder im Griff der Medien? Fragezeichen. Wenn wir jetzt eine Suchmaschine bemühen würden, so eine Bibelsuchmaschine am besten, und würden mal dann den Begriff Medien eingeben in der Bibel, dann würden wir natürlich lange Gesichter haben, denn null Treffer. Das Wort kommt nicht vor. Wie wollen wir dann über so ein Thema einen Bibeltag machen? Und die TFB-Teilnehmer wissen natürlich die Antwort. Man muss manchmal etwas zurücktreten, etwas Abstand nehmen, die Sache aus der etwas weiteren Entfernung betrachten, um doch wichtige Hinweise zu bekommen zu so einem lebenspraktischen Thema der Gegenwart. Denn wir sind ja überzeugt davon, dass die Bibel zu jedem Thema etwas zu sagen hat, auch zu diesem Thema. Nur dazu brauchen wir den anderen Blick, ja, diesen Zoom-Out-Blick, wie wir das bei der TFB immer nennen. Und ihr wisst ja, wie wir da immer anfangen, nämlich mit einem kleinen Rätsel. Die Tradition wollen wir heute fortsetzen. Da zeige ich immer zuerst so einen Zoom-In, also so eine Ausschnittsvergrößerung. Und die Teilnehmer müssen dann raten, was ist denn das? Und dazu muss man in Gedanken auch mal zurücktreten, von weiter weg gucken, und dann erkennt man vielleicht, ja, was ist denn das? Ihr seid ja gut geschult, und das ist ein einfaches Beispiel zu Beginn. Bitte? Arme, ja. Aha. Da merkt man, wo das Herz schlägt. Aber du hast recht, ja. Es ist zwar nicht der FC Bayern, aber es ist tatsächlich so eine Fußballbesprechung. Spielerkreis nennt man das auch. Da, wo sich die Spieler nochmal versammeln, meistens am Anfang einer Verlängerung oder vielleicht Pause der Verlängerung. Da gehen die Mannschaften nicht mehr in die Kabine, sondern sie müssen draußen auf dem Platz sich nochmal zusammenfinden und nochmal besprechen, was jetzt weiter werden soll. Ja, Verlängerung, es steht unentschieden und es geht um die Weltmeisterschaft oder um irgendwas anderes. Nochmal die Köpfe zusammen und eine letzte Ansprache vom Trainer oder vom Mannschaftskapitän. Spielerkreis. Das zweite Rätsel, vielleicht etwas schwerer, je nachdem. Auch eine Idee. Also wenn man das nicht zu Hause hat, ist es tatsächlich schwer, aber wir haben so ein Teil zu Hause. Noch eine Idee? Also essen kann man es nicht. Was für ein Spiel? Spiel ist schon nicht ganz so schlecht, aber Halma ist es nicht. Zu schwer. Ein Steckspiel, ja, irgendwas steckt da tatsächlich. Ist auch etwas gemein, weil die Perspektive nicht so ist wie normal. Normalerweise hängt das Ding an der Wand. Ja, jetzt war es dann zu leicht, ja. Also so ein elektronisches Dartspiel. Ja, warum habe ich diese beiden Bilder ausgewählt? Das hat natürlich seinen Sinn. Wir bleiben mal kurz beim Spielerkreis. Hier nochmal etwas näher ran. Normalerweise ist da ein Wortführer in diesem Spielerkreis und der spricht nochmal zu der Mannschaft. Also oft ist es der Mannschaftskapitän. Was sagt er ihnen? Was für Sätze könnten jetzt fallen in diesem Moment?
Wir rocken das.
Bitte?
Wir rocken das.
Gut. Also mutmachende Sätze, ja. Ganz klar. Aber das Spiel steht ja auf das Messerschneide, Verlängerung. Unentschieden bis jetzt und die Beine sind schon schwer. Ja, man hat schon 90 Minuten in den Knochen. Jetzt muss irgendwie noch mal Motivation kommen, ja, so ein Motivationsschub. Und natürlich wissen wir nicht, was dieser Mann hier sagt, aber die Sätze könnten vielleicht anfangen mit "Lasst uns". Lasst uns, ja, das ist so ein typischer Satz. Und ich glaube, unser Thema heute ist auch ein "Lasst uns"-Thema. Nicht so ein Thema, wo der Lehrer vorne steht und ihr seid die Schüler und ich belehre euch jetzt mal, wie man damit umgeht, mit den Medien, sondern es ist mehr so ein Thema von der Qualität. Lasst uns, ja, betrifft uns alle. Wir müssen alle einen Weg finden durch diesen Mediendschungel, durch diese Mediengesellschaft, um zur Ehre des Herrn leben zu können. Und so sagt dieser Kapitän vielleicht, lasst uns alles geben für das große Ziel. Oder er sagt, lasst uns dem Gegner entschlossen widerstehen. Ja. Achtung, die haben da diesen starken Linksaußen nicht aus den Augen lassen. Also den Gegner im Blick behalten. Aber nicht nur auf den Gegner starren, das kann auch lähmen. Das hat man einmal bei einer Weltmeisterschaft unserem Trainer Löw damals nachgesagt. Er hat zu viel auf den Gegner geguckt, anstatt mal die eigenen Stärken in den Fokus zu nehmen. Lasst uns unsere eigenen Stärken abrufen und lasst uns als Team wie ein Mann zusammenstehen. Deswegen ist ja dieser Spielerkreis da, ja? Diese Arme, die sich berühren, um daran zu erinnern, wir sind ein Team und wenn einer gleich besonders schwere Beine hat, dann müssen die anderen umso mehr rennen und das wieder wettmachen. Aus dieser Ansprache, aus dieser Lasst uns Ansprache habe ich so eine Gliederung für heute abgeleitet. Wir haben ja drei Teile. Der erste Teil soll sich beschäftigen mit der Zielfrage. Was ist eigentlich unser großes Ziel, für das wir leben? Im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen mit dem Gegner beschäftigen. Was sind seine Ideen, seine Strategien? Und im dritten Teil wollen wir dann unsere Stärken in den Blick nehmen. Und dazu gehört auch der Teamgedanke, das ist ja eine unserer Stärken als Christen, dass wir nicht Einzelgänger sind, sondern dass wir nicht nur in ein Team, sondern in eine große Familie, in das Haus Gottes, in den Leib Christi eingefügt wurden. Deswegen muss nicht jeder sein Ding machen, auch nicht im Umgang mit Medien, sondern man darf sich gegenseitig helfen. Ja, dieser Kapitän oder der Wortführer, das ist normalerweise jemand, auf den man hört. Warum hört man auf den? Weil er wahrscheinlich schon mehr Erfahrung hat als die anderen oder sich besonders reingehauen hat bisher ins Spiel und Verantwortung übernommen hat. Als solcher stehe ich jetzt nicht unbedingt hier. Aber es muss auch jemand sein, der ja etwas zu sagen hat. Und das werde ich manchmal gefragt, ja, wieso beschäftigst du dich so stark mit den Medien? Ja? Warum ist das so ein Thema für dich? Und deswegen möchte ich zu Beginn ein kleines Zeugnis geben aus meinem Leben, wie das bei mir gewesen ist. Ich blende mal zurück. Na, vorher noch dieses Bild, das wir uns in Erinnerung rufen. Es ist nicht nur eine Sportveranstaltung, unser Christenleben, sondern es geht um mehr. Es ist vielleicht mehr so ein Kampf, wo es um unser Leben geht, als ein Kampf, wo es nur um irgendeinen Pokal geht. Es geht um viel, viel mehr. Ja, ein Blick zurück. Vor 55 Jahren etwa hat sich das Leben deutscher Familien grundlegend verändert, weil damals ein Gerät in die Wohnzimmer kam. Ihr seht das hier. Vorher gab es das so nicht, jedenfalls nicht in der Breite. Und von jetzt auf gleich änderte sich unsere Gesellschaft, änderte sich das Familienleben deutscher Familien. Und das Abendprogramm, das sah hauptsächlich so aus. Alle gucken in eine Richtung, eine viereckige Kiste. Und von dem Programm wird der Zeitablauf bestimmt. Ja, also um 20.15 Uhr fängt die und die Sendung an. Bis dahin müssen wir gegessen haben. Ja, das heißt, alles andere drehte sich um diese dieses vorgegebene Programm, was andere zusammengestellt hatten. Und in dieser Zeit bin ich groß geworden. Und zwar nicht in einer christlichen Familie, sondern in einer ganz normalen deutschen weltlichen Familie, wo das eben auch so aussah. Das war also meine Kindheit. Zumindest abends. Ja. Natürlich war man morgens in der Schule und nachmittags hat man auch mal mit Freunden was gemacht, aber abends sah das so aus. Und deswegen würde ich heute im Rückblick sagen, eine verlorene Kindheit und Jugend. Ja. Viele, viele Dinge sind mir entgangen, habe ich nie gelernt, wie man als Erwachsene Kontakte pflegt, Freundschaften aufbaut und pflegt, Gastfreundschaft übt und all solche Dinge, die vielleicht euch in den christlichen Familien selbstverständlich sind, die gab es nicht. Für uns gab es nur die Mattscheibe. Abend für Abend vor dieser Kiste. Verlorene Jahre, eine verlorene Kindheit, eine verlorene Jugend. Dann, 15 Jahre später, kam eine zweite Kiste dazu. Das sah dann so aus. Plötzlich hatten wir in der Schule den ersten Computer. Das war aufsehenerregend. Wir hatten einen Physik- und Mathelehrer, der da sehr engagiert war und der auf eines Tages uns so einen Kasten in die Klasse schob. Ein Computer, nie gesehen vorher. Und das wurde dann zu so einer Sache für einige besonders Technik- oder Mathe-begeisterte Leute, so wie diese Jungs hier. Man hatte nur ein Gerät und alle stehen ringsherum und überlegen sich, wie man diesem Gerät etwas beibringen konnte, programmieren. Das war eine spannende Sache. Ich war einer von diesen Jungs und später habe ich dieses Fach studiert. Das zu meinem Beruf gemacht, obwohl ich lieber Lehrer geworden wäre. Aber die Lehrer waren damals arbeitslos und dann hatten meine Eltern gesagt, nee, du musst was anderes machen. Und dann war das die zweite Alternative. Also nun war morgens früh eine Kiste im Fokus und abends eine Kiste im Fokus. Und dann kam noch eine dritte Kiste dazu. Damit war auch dann der Nachmittag ausgefüllt. Das sah dann so aus. Zusammen mit einem Schulfreund entdeckte ich die Spielhallen und wir verbrachten unsere Freizeit jetzt dort. Und ich kann im Nachhinein sagen, ich war spielsüchtig. Mit 18, 19 Jahren bin ich in die Sucht abgerutscht und habe hunderte Euros, damals hieß es noch D-Mark, in diese Kisten gesteckt. Verlorenes Geld, verlorene Zeit, verlorene Jugend, verlorene Kindheit, alles das ist im Rückblick so mein Leben damals gewesen. Dann kam die Bekehrung und vieles davon ist verschwunden. Die Spielsucht hörte auf durch Gottes Gnade. Fernsehen verlor seinen Reiz. Ja, es war plötzlich nicht mehr interessant. Es kam keiner, der mir gesagt hat, du darfst das jetzt nicht mehr, sondern die Zeit war plötzlich ausgefüllt mit wertvollen Dingen, mit Kontakten, mit Bibelkreisen, mit Einsätzen für den Herrn. Und es war gar keine Zeit mehr und auch gar kein Interesse mehr, Fernsehen zu gucken. Etwas später habe ich den Beruf noch gewechselt, so verlor auch die dritte Kiste etwas an Stellenwert, obwohl ich nicht sage, dass das ein schlechter Beruf war, Informatiker. Aber ich bin dann doch noch Lehrer geworden und habe festgestellt, auch mit Menschen arbeiten ist doch noch was anderes als mit Geräten arbeiten. Dann habe ich aber im Laufe der Zeit erlebt, wie diese jungen Menschen, mit denen ich dann arbeiten durfte, auch sich veränderten. Und das ist die Situation heute. Plötzlich habe ich junge Menschen vor mir im Schulalltag, die nicht mehr lernen können, die sich nicht mehr konzentrieren können, weil ihre Gedankenwelt nur noch um diese kleinen Bildschirme kreist. Das, was ich damals ab 20 Uhr abends hatte, das haben die schon jetzt rund um die Uhr. Die christlichen Familien damals haben Fernsehen abgelehnt, zu Recht, wie gut. Aber Jahre später kam das dann durch die Hintertür doch. Etwas, was viel gefährlicher ist als Fernsehen. Damals hatten wir 3 Fernsehprogramme zur Auswahl. Heute haben die jungen Leute ein Angebot von ja, beliebig vielen YouTube-Videos und anderen Plattformen, wo man sich abrufen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, was immer man will. Und damals haben die christlichen Familien bewusst Nein gesagt, wir wollen diesen Kasten nicht haben. Und heute hat fast jeder diesen Kasten in Kleinformat in der Hosentasche. Und das hat mich einfach traurig gemacht im Laufe meines Lehrerdaseins. Und im Rückblick auf meine verlorene Kindheit habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann man doch nicht einfach so laufen lassen, sondern da muss man was zu sagen. Und so sind Vorträge entstanden, so sind sogar Bücher entstanden, um einfach ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, lasst uns doch was anderes mit unserem Leben machen, als unsere Zeit vor diesen Kisten zu verbraten. Ja, lasst uns was anderes tun. Lasst uns ein Ziel vor Augen haben, was sich wirklich lohnt. Und lasst uns dann unsere Zeit diesem Ziel zuordnen. Im Laufe der Zeit habe ich in Jugendstunden oft festgestellt, dass da viele Fragen gestellt werden von dieser Art, darf man? So darf man Fragen, kennt ihr die auch? Das ist Jugendstunde und dann, man darf mal heute ein freies Thema vorschlagen und dann kommen solche Fragen meistens. Darf man? Darf man ein Instagram-Profil haben? Darf man in einer WhatsApp-Gruppe mit Klassenkameraden sein? Fragt wahrscheinlich schon längst keiner mehr, aber eine Zeit lang waren das so typische Fragen. Darf man YouTube-Videos anschauen, Online-Games zocken? Oder wie viel darf man? Wie viel ist noch gut? Wie viele Stunden am Tag erlauben mir die Eltern? Das sind so typische Fragen. In meiner Zeit, bevor es die Medien gab, gab es auch so Darf-man-Fragen. Da war es vielleicht mehr, darf man ins Kino gehen oder darf man dies, darf man das? Die Qualität der Fragen hat sich also nicht verändert. Was ist denn nun die Antwort auf solche Fragen, auf solche Darf-man-Fragen? Wenn ich jetzt sage, du darfst nicht, dann ist es gesetzlich, oder? Wenn ich sage, du darfst 1,5 Stunden, ist immer noch gesetzlich. Gar nicht, ja, das ist natürlich eine mögliche Antwort, aber kann ich die mit der Bibel begründen, diese Antwort? Deswegen glaube ich, wir müssen nicht uns um gute Antworten bemühen, sondern wir müssen die Fragen austauschen. Die Fragen, die wir stellen, verraten etwas über die Ziele, die wir haben. Ja, wenn dieser Mensch hier fragt, darf man noch einen Hamburger essen? Oder wie viele Hamburger darf man am Tag essen? Dann möchte der eine Zahl hören. Ja, und das wird er dann auch natürlich ausnutzen. Wenn ich sage, ja, maximal 2, dann nimmt er die 2. Wenn so jemand sich mit dem Thema beschäftigt, der fragt ganz anders, ja. Weil er ein ganz anderes Ziel hat. Der da oben, der hat das Ziel, so viel wie möglich genießen, was gerade noch so geht. Der da unten, einer von diesen Läufern, der vielleicht bei den Olympischen Spielen dabei sein will, der hat ein ganz anderes Ziel. Der fragt mich nicht, wie viel Hamburger er essen darf, sondern was wird der fragen? Der stellt keine Darf-man-Fragen, sondern wie kann ich am besten? Das sind seine Fragen. Wie kann ich mich am besten fit machen? Welcher Ernährungsplan ist für mich der optimale, damit ich noch mehr aus meiner Leistungsfähigkeit rausholen kann? Und das sind Fragen, die wir als Christen stellen sollten. Ja? Wie kann ich am besten dem Herrn dienen? Wie kann ich am besten ihm ähnlicher werden, ein Anbeter werden, Frucht für Gott bringen oder meine Gaben einbringen ins Reich Gottes? Ja, fang doch mal an, nicht auf Antworten zu warten, auf diese darf man fragen, sondern die Fragen auszutauschen. Frage anders. Dazu musst du dann natürlich klar sein über dein Ziel. Ja. Bist du mehr wie dieser Dicke da oben oder mehr wie der Sportler? Also was ist dein Ziel? Werde dir klar über deine Ziele. Ich habe hier mal so ein paar vorgeschlagen. Wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würde ich sagen, jeder von euch macht sich mal eine Tabelle und gruppiert mal diese Ziele ein in ganz wichtige, wichtige, mittelwichtige und unwichtige. Wie möchtest du sein? Selbstbewusst, beliebt, schlagfertig, mitfühlend, gehorsam, gut vernetzt? Ganz ehrlich, ja, was sind deine Ziele? Das ist die Frage, die wir zuallererst stellen müssen. Sonst ist jeder Vortrag über digitale Medien völlig nutzlos, wenn du dir nicht über deine Ziele klar bist. Du musst natürlich ehrlich sein. Ist klar, in einer frommen Umgebung will man jetzt hören, ja, natürlich, ich möchte gehorsam sein, demütig und so weiter. Aber du musst ehrlich vor dir selbst sein. Ja? Was sind echt deine Ziele? Wenn wir jetzt diese Tabelle hätten, jeder hat sie so vor seinem geistigen Auge, so ein bisschen wenigstens. Jetzt kommt die nächste Aufgabe. Stell dir vor, von diesen ganz wichtigen Zielen, die links stehen, darfst du nur noch eins aussuchen, das Allerwichtigste. Welches würdest du nehmen? Wenn du nur eins wählen könntest, welches Ziel sollte die höchste Priorität bekommen, Moritz? Gehorsam. Ein sehr gutes Ziel. Wer würde ein anderes wählen? Okay. Gerd. Von jedem gleichmäßig. Aber ich erwarte heute von dir, du musst dich für eins entscheiden. Treu, sehr gut. Ja. Lass euch noch einen Moment hingucken, weil, wie gesagt, von dieser Frage hängt alles ab. Wenn das heute für dich geklärt wird, dann wird sich vieles andere von alleine klären. Viele Fragen entfallen dann. Ne? Der Leistungssportler fragt nicht mehr, ob er den 10. Hamburger noch essen darf. Ja, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, wenn ich euch jetzt einen Namen nenne aus der Bibel, dann ist klar, was für den das höchste Ziel war. Salomo. Salomo hat sich für dieses Ziel entschieden. Er wollte weise sein. Ja? Das ist das große Ziel, was wir uns setzen sollten, weise. Das geht noch über Gehorsam. Gehorsam, ich meine jetzt Gott gegenüber ist immer gut, aber wenn sich der Gehorsam auf Menschen bezieht, dann trägt das für eine gewisse Zeit durch, ja, solange ich zu Hause lebe, wenn ich meinen Eltern gehorsam bin, dann ist das ein großer Schutz und auch ein großer Segen. Aber eines Tages reicht das ja nicht mehr, dann werde ich das Elternhaus verlassen und muss eigene Entscheidungen treffen und dann brauche ich eine andere Qualität als Gehorsam, dann muss ich weise geworden sein. Und das wusste Salomo, er war plötzlich König, junger Mann, der ein Reich regieren sollte und er wusste, was ich jetzt brauche, ist Weisheit, mehr als alles andere. Ja, wir wollen dazu vielleicht drei Bibelstellen lesen, die diesen herausragenden Wert dieses Zieles nochmal auch betonen. Einmal aus den Sprüchen. Sprüche Kapitel 3. Das, was Salomo wichtig war, das hat er natürlich auch weitergegeben, wiederum an seinen Sohn. Die Sprüche sind ja geschrieben von einem Vater an einen Sohn. Und hier macht er eben dieses Ziel so wichtig in Sprüche 3, Vers 13 bis 15. Da sagt er, glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn besser als feines Gold. Kostbarer ist sie als Korallen und alles, was du begehren magst, kommt ihr an Wert nicht gleich. Ja, da haben wir das. Das höchste Ziel, das, wonach man sich am meisten ausstrecken sollte. Weisheit. Alles andere kommt ihr an Wert nicht gleich. Nun, das heißt nicht, dass die Weisheit das letzte Ziel ist, aber sie ist das Fundament, um andere Ziele erreichen zu können. Jetzt schlagen wir ins Neue Testament, in den Kolosserbrief, Kapitel 1. Kolosser 1. Dort betet der Apostel Paulus für die bekehrten Kolosser. Kolosser 1, Abvers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, nämlich, dass sie sich bekehrt hatten, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Ja, und dann folgt so eine Kette von Dingen, die dann erst möglich werden, wenn man Weisheit hat, um würdig des Herrn zu wandeln, also ein Wandel zu Gottes Wohlgefallen. Und der beinhaltet natürlich solche Werte wie Gehorsam und Treu, die ihr eben genannt habt. Das ist da drin mit enthalten. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen und so weiter. Also hier haben wir eine ganze Kette von Dingen, die aus dieser Weisheit und diesem geistlichen Verständnis folgen. Ein Leben zu Gottes Ehre, mit guten Werken, mit Frucht und Wachstum, Kraft, Ausharren und Dankbarkeit. Das alles kann in unserem Leben wahr werden, wenn wir diese Weisheit haben. Und eine letzte Stelle aus dem Epheserbrief noch. Epheser Kapitel 5. Ab Vers 15. Dort schreibt der Apostel: Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend. Denn die Tage sind böse. Ja, das war damals schon so, aber wie viel mehr gilt das heute? Die Tage sind böse. Und was wir jetzt brauchen, ist Weisheit, um die Zeit auszukaufen. Wir sind dabei, unsere Zeit wegzuwerfen, ja, vor irgendwelchen kleinen Bildschirmchen, so wie ich das in meiner Jugend getan habe, anstatt diese wertvolle Lebenszeit, die wir nur einmal haben, auszukaufen, mit Weisheit etwas Gutes daraus zu machen, etwas von Ewigkeitswert. Genau das ist Teil der Weisheit. Ja. Vielleicht müssen wir den Begriff mal definieren. Was ist überhaupt Weisheit? Nicht zu verwechseln mit Wissen oder Intelligenz, sondern Weisheit. Ich versuche mal eine Definition, beinhaltet sicherlich mehrere Dinge. Es ist einerseits die Einsicht, um die Dinge des Lebens richtig zu beurteilen, ihr wahres Wesen und ihre Zusammenhänge zu erkennen. Das Wesen der Medien müssen wir erkennen. Was steckt da eigentlich hinter? Wie viel Qualität geben sie unserem Leben? Und zweitens gehört dazu die Fähigkeit und die Entschlossenheit, gute und richtige Entscheidungen zu treffen und gute Prioritäten zu setzen. Ja, nochmal, die Weisheit ist die Fähigkeit, aber auch die Entschlossenheit, gute und richtige Entscheidungen zu treffen und gute Prioritäten zu setzen. Und das zeigt sich zum Beispiel im Umgang mit unserer Zeit, ja, weil Zeit ist etwas unheimlich Wertvolles. Wir bekommen sie nur ein einziges Mal. Und das, was ich mit meiner Jugend Zeit gemacht habe, das war alles andere als weise. Ja, das war töricht. Die Bibel berichtet uns unter anderem von 4 jungen Männern, die weise waren, obwohl sie noch jung waren. Ja. Und wenn die sich in ihrer Jugend nur damit beschäftigt hätten, möglichst viel Spaß zu haben und zu genießen, was man so alles kriegen kann, dann wären sie nicht bereit gewesen für die Zeit in Babylon. Ja? Daniel und seine 3 Freunde, das waren weise junge Männer. Und diese Zeit, diese Gefangenschaft da in Babylon, die kam ganz plötzlich über sie. Und deswegen müssen sie vorher Weisheit erworben haben, sodass sie dann wussten, was zu tun war, welche Entscheidungen sie zu treffen hatten. Und welches dieser Ziele, was wir hier sehen, wird durch gedankenlosen täglichen Medienkonsum irgendwie gefördert? Welches davon? Wächst du dadurch in der Erkenntnis Gottes? Bringst du Frucht für Gott? Wächst deine Kraft? Deine Dankbarkeit? Womöglich. Also welche Ziele, und das sind hier wertvolle Ziele, Lebensziele, welche davon werden gefördert durch deinen täglichen Smartphone-Konsum? Ja, nun sagst du vielleicht, ja, dafür ist das Smartphone ja auch nicht da, das ist ja ein Gebrauchsgegenstand. Einverstanden. Aber dann lass es uns auch behandeln wie ein Gebrauchsgegenstand und ihm nicht erlauben, unsere Zeit gefangen zu nehmen. So wie damals das Fernsehgerät meine Abendzeit gefangen genommen hat, mir weggenommen hat. Wir müssen die Dinge in den Griff bekommen. Ja? Die Medien im Griff oder im Griff der Medien, war die Frage am Anfang. Und Weisheit schafft es, die Medien irgendwie zu benutzen, verantwortlich, weise, ohne in ihren Griff zu geraten. Und das soll ja das Thema heute sein. Wie schaffen wir das? Die Weisheit hat Konkurrenten oder Nachahmungen. Der Teufel schafft es ja immer, irgendwie Nachahmungen uns schmackhaft zu machen, die so ähnlich aussehen wie das, was Gott uns anbietet. Gott bietet uns Weisheit an. Ja, ganz explizit, Jakobusbrief: Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Das ist ein Angebot. Also wenn du aufrichtig sagst, die Weisheit soll mein Lebensziel sein, dann wird Gott helfen. Und diese Weisheit führt zu einem fruchtbaren, zielgerichteten Leben zur Ehre Gottes. Die Konkurrenten der Weisheit, das sind vielleicht zwei, das ist auf der einen Seite die Gesetzlichkeit, die habe ich schon genannt, die hilft überhaupt nicht. Damit kann ich zwar auch meinen Umgang mit Medien irgendwie regeln, zum Beispiel zeitlich begrenzen, aber damit ist nichts wirklich gewonnen, weil ich meine innere Einstellung nicht verändert habe. Gesetzlichkeit verändert nichts in meinem Herzen. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Wie steht mein Herz zu diesen Dingen? Sieht man bei den Pharisäern, die hatten ein riesiges Regelpaket, aber ihr Herz, das war nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf Ehre bei den Menschen und Geld. Das waren die Dinge, die ihnen wichtig waren. Aber es gibt noch einen zweiten Konkurrenten für die Weisheit, und das ist die Philosophie, die heute unsere Gesellschaft beherrscht. Die nennt man Pragmatismus. Pragmatismus. Die stellt eine Verbindung her zwischen meinen Zielen und der Effizienz von Hilfsmitteln, die mir diese Welt anbietet. Und wenn ich feststelle, diese Hilfsmittel, die helfen mir, meine Ziele zu erreichen, dann müssen es gute Sachen sein. Ja. Viele denken ja, mobile Geräte oder digitale Geräte kommen in der Bibel nicht vor. Das hat was mit dem modernen Leben zu tun. Da brauche ich gar nicht nach Gottes Willen zu fragen. Ja. Es geht ja nur um technische Hilfsmittel, so wie ein Rasenmäher oder ein Kühlschrank. Da fange ich auch nicht an, in der Bibel zu suchen, ob das gut ist. Aber diese Haltung zeugt nicht von Weisheit. Das ist reiner Pragmatismus. Und das sollte uns aufmerksam machen, dass es eben viele Bibellehrer gibt, die doch meinen, dass das ein geistliches Thema ist. Zum Beispiel Tony Renke, vielleicht kennt ihr dieses Buch, wie dein Smartphone dich verändert. Das Titelbild soll uns auch schon wachrütteln. Da ist ein Mensch, der gar nicht mehr aussieht wie ein Mensch, sondern wie eine wandelnde Maschine. Weil das passiert mit uns, wenn wir zu viel uns mit Maschinen beschäftigen, dann verwandeln wir uns, ohne dass wir es merken, immer mehr auch in so ein Bild. Also Renke will damit sagen, es passiert was mit dir. Wenn du dich auf die Medien zu sehr einlässt, dich daran zu sehr bindest, dann passiert etwas mit dir, ohne dass du es vielleicht willst. Es ist also nicht nur ein pragmatisches Thema wie die Frage Rasenmäher oder Rasenroboter oder sonst was, sondern hier geht es um mehr. Pragmatismus fragt eigentlich nur danach, ob ich einen Vorteil habe durch bestimmte Dinge. Und in bestimmten Lebensbereichen mag das auch in Ordnung sein, wo es keine geistlichen Aspekte gibt. Da darf ich auch manchmal pragmatisch entscheiden, ja, im Alltag. Es gibt solche Bereiche. Aber die Frage ist das bei den digitalen Medien so, dass sie keine geistliche Komponente haben? Und Tony Renke und andere sind der Meinung, doch. Denn unser Menschsein, unsere Beschaffenheit wird dadurch verändert und da müssen wir Acht geben. Können wir noch Menschen zur Ehre Gottes sein, wenn wir uns in dieses Bild verändern lassen? Ich will mal mit der Brille des Pragmatismus auf die Medien schauen mit euch. Mal gucken, zu welchen Ergebnissen kommt der Pragmatiker, wenn er sich fragt, ist das Internet eigentlich gut? Was kann ich damit machen? Naja, ich kann mich informieren. Google, Wikipedia und Co. Das ist doch eine feine Sache. Ich kann kommunizieren mit diesen Geräten. E-Mail, SMS, WhatsApp. Ich kann Transaktionen durchführen. Online-Shopping, Amazon und Co. Ich kann mich unterhalten. Und ich brauche das Ding ja schließlich auch als Arbeitsgerät. So, und jetzt guckt der Pragmatiker, was habe ich für Vorteile, wenn ich das alles mit dem Internet, mit dem Computer, mit dem Smartphone mache? Die Informationen, die bekomme ich jetzt massenweise und schnell und preisgünstig. Ja. So viele Informationen standen der Menschheit ja noch nie zur Verfügung wie heute uns im Internet. Und auf einen Klick bekomme ich sie. Das ist doch fantastisch, ja. Kommunikation, hervorragend. Ich kann überall bequem mit jedem kommunizieren. Früher, als es noch keine Handys gab, da musste man mindestens ja zum Festnetztelefon. Das heißt, man war ortsgebunden oder vielleicht eine Telefonzelle suchen. Ist heute nicht mehr nötig. An jedem Ort zu jeder Zeit kann ich bequem mit jedem Kontakt aufnehmen. Fantastisch für den Pragmatiker. Transaktionen, jawohl. Ladenschlusszeiten passé. Ja, ich kann bei Amazon rund um die Uhr einkaufen. Ganz bequem, ich muss noch nicht mal meinen Sessel verlassen. Ah, fantastisch. Und Unterhaltung auch überall, an jedem Ort. Und durch die Qualität der heutigen Bildschirme wirkt das alles total real, ja, virtuelle Realität. Naja, und Arbeitsgerät, universell, was kann man nicht mit Computern heute alles machen? Jeder Beruf braucht das und es wird ja auch gefordert, also ich komme gar nicht drum herum. Was sind die Begriffe, die hier im Fokus stehen des Pragmatikers? Schnell, bequem und ungebunden. Das ist das, was diese Dinge so anziehend macht für den pragmatischen Menschen. Denn der Pragmatismus hat ja eine einfache Formel. Schnell plus bequem plus ungebunden gleich gut. Ja. Doch nur Vorteile dadurch. Alles geht viel schneller, bequemer, von überall und zu jeder Zeit. Das ist doch einfach toll. Die Weisheit macht noch etwas anderes. Die Weisheit fragt, gibt es nicht auch Risiken und Nebenwirkungen? Ja, sonst würde ich ja jedes Medikament, wenn ich nur nach pragmatischen Gesichtspunkten gehe, würde ich jedes Schmerzmittel sofort nehmen. Ja? Schnell, bequem, werde ich meine Schmerzen los, also her damit. Aber verantwortungsvolle Mediziner würden sagen, ach Moment, denk aber, es gibt auch Risiken und Nebenwirkungen. Überleg gut, ja, ob das die Sache jetzt wert ist. Und vor allen Dingen, was wiegt schwerer, wenn du an dein Lebensziel denkst? Leg diese beiden Sachen mal auf die Waagschalen. Links die Vorteile, schnell, bequem, ungebunden. Und rechts mal diese Risiken und Nebenwirkungen. Was passiert da mit dir, mit deinem Gehirn, mit deinem Herzen? Und jetzt vergleich mal, ist es das wirklich wert? Hängt wieder unmittelbar zusammen mit deinen Lebenszielen. Wenn die nicht vorher klar sind, dann wirst du gedankenlos den pragmatischen Argumenten folgen. Lasst mich zwei einfache Beispiele nehmen. Der Taschenrechner, tolle Erfindung, ja. Der Pragmatiker sagt, natürlich so oft wie möglich. Ja, dann bin ich mit meinen Mathehausaufgaben so schnell wie möglich fertig. Also her mit dem Taschenrechner. Schnell, bequem. Wenn mein Ziel aber ist, ein Profi im Kopfrechnen zu werden, beim nächsten Schulwettbewerb Kopfrechnen einen Preis zu gewinnen, dann werde ich anders entscheiden. Dann werde ich sagen, so wenig wie möglich Taschenrechner. Gut, dass es Taschenrechner gibt, die werde ich nicht abschaffen wollen. Beim Wurzelziehen und bei Sinus und Logarithmus und solchen schönen mathematischen Fachdingen ist das wunderbar. Die kann man im Kopf nicht schaffen. Aber um 7 mal 18 zu rechnen, sollte man vielleicht das Gerät auslassen. Und bei 17 mal 18 immer noch. Das übt nämlich unser Gehirn, wenn wir mal 17 mal 18 im Kopf machen, anstatt dafür den Rechner auszupacken. Ihr merkt, Mathe ist meine Leidenschaft als Lehrer. Das soll uns nur veranschaulichen. Ja, der Pragmatiker sagt, so viel wie möglich Taschenrechner. Wenn mein Lebensziel aber ist, ein guter Rechner zu werden, dann sage ich, so wenig wie möglich Taschenrechner. Also von meinem Ziel hängt ab, wie ich damit umgehe. Wenn mein Ziel ist, so schnell und so viel wie möglich zu essen, dann werde ich natürlich Fast Food ganz toll finden. Da brauche ich keine Zeit zu investieren in eine Zubereitung und dergleichen. Kann ich jederzeit, so viel ich will, in mich reinstopfen. Wenn mein Ziel aber ist, gesund zu sein und fit zu werden und die Ernährung dem anzupassen, dann werde ich so wenig wie möglich Fastfood verspeisen. Ich werde nicht sagen, das darf man gar nicht. Es gibt Situationen, da bin ich auch froh, dass es das gibt, wenn man schon mal unterwegs ist und keine anderen Möglichkeiten hat. Aber wieder, die Frage ist, was ist mein Lebensziel? Und davon hängt ab, welche innere Einstellung ich zu diesen Dingen habe. Es geht also nicht darum, Gesetze aufzustellen, das darfst du nicht und das sollst du nicht und schaff das völlig ab, sondern es geht darum, zu überprüfen, wie ist meine innere Einstellung zu diesen Dingen und warum ist sie so? Was ist mein Lebensziel, was sind meine Lebensziele und wie wirkt sich das aus auf den Umgang mit den Medien? Schauen wir nochmal auf diese 5 Bereiche und jetzt gucken wir auch mal nach den Risiken und Nebenwirkungen. Also nicht nur pragmatisch, sondern wir versuchen mal weise zu überlegen. Wie sind denn die Informationen, die Google mir bietet? Auf den ersten Blick machen sie mich scheinbar so ein bisschen allwissend. Ja? Ich kann jetzt alles Wissen dieser Welt auf einen Klick haben. Das ist faszinierend. Aber wie wird mir dieses Wissen präsentiert? Eigentlich in dieser Weise. Google oder das Internet, besser gesagt, das Internet ist ja eine gigantische, unvorstellbar große Pinnwand, wo jeder einfach was anpinnen kann. Jeder. Der wissenschaftliche Experte genauso wie irgendein Schüler oder ein Mensch, der von einer bestimmten Sache überhaupt keine Ahnung hat, auch der kann seine Meinung hier hinpinnen. Und aus diesem unüberschaubaren Wust an Meinungen, Informationen und so weiter, da soll ich mir jetzt Weisheit rausziehen. Ja, wie gut, dass es Suchmaschinen gibt. Die machen das dann vielleicht so, dass sie mir schon mal so auf dieser Pinnwand ein paar Zettel zeigen. Hier, guck mal, das Stichwort so und so, das kommt da und da und da und da vor. Macht das die Sache besser? Sagt mir die Suchmaschine irgendetwas über die Qualität der Informationen? Und die Quantität ist ja meist immer noch gewaltig. Ja? Je nach Suchbegriff bekomme ich ja immer noch Tausende von Treffern, die kann ich sowieso nicht durchgucken. Also guckt man sich die ersten 1 oder 2 oder 3 an und welche sind das? Sind die, die am meisten angeklickt wurden? Also die Mehrheit bestimmt, wer recht hat, oder? Demokratie der Meinungen. Ist das Weisheit? Oder werde ich dadurch weise? Wenn ich als Schüler mich für irgendein Thema vorbereiten muss, dann ist natürlich der erste Treffer fast immer Wikipedia. Ja, das war zuverlässig, oder? Meistens ja. Aber überhaupt nicht angemessen für einen 14-Jährigen. Das ist oft irgendein wissenschaftlicher Artikel, den kann ein 14-Jähriger, 15-Jähriger gar nicht verstehen. Der ist gar nicht für ihn geschrieben. Was passiert dann also? Er überfliegt diesen Artikel, pickt sich so ein paar Sachen raus, die er vielleicht doch meint zu verstehen und hat dann ein oberflächliches Wissen über diese Sache. Kopiert sich das vielleicht, gibt das als PowerPoint-Präsentation in der Schule ab und der Lehrer sagt, boah, was hast du für eine Medienkompetenz? In Wirklichkeit hat der arme Kerl gar nichts verstanden davon. Er ist zumindest nicht weiser geworden. Das ist alles Pragmatismus, aber nicht Weisheit. Ja, und so sagt der weise Mensch, ja, natürlich findet man jede Menge im Internet, aber das ist alles unkontrolliert, nicht geprüft und weil wir eben vieles gar nicht verstehen, ist es oberflächliches Wissen, in Anführungszeichen. Auch ganz schnell wieder vergessen, ja, das setzt sich nicht fest, das ist ja nicht so, wie die Weisheit an ein Thema rangeht. Ich habe es anfangs gesagt, wenn wir über Medien, biblischen Umgang mit Medien was wissen wollen, dann hilft uns die Suchmaschine überhaupt nicht, ja. Gar nicht, sondern wir müssen einen weiten Horizont bekommen, den verschafft uns aber Google nicht und das Internet auch nicht. Kommunikation. Auf den ersten Blick scheinen wir allgegenwärtig jetzt zu sein, weil wir von überall mit jedem kommunizieren können. Toll, ja? Wir fühlen uns allwissend und allgegenwärtig. Kommen uns diese Begriffe irgendwie bekannt vor? Aber was ist das für eine Kommunikation? Ist das mehr die eines Managers, der Termine verwaltet und mal kurz Dinge abcheckt? Oder ist das die Kommunikation eines Hirten, der sich für seine Schafe, sprich für seine Mitmenschen, von Herzen interessiert, Zeit mit ihnen verbringt, ein offenes Ohr und Auge für sie hat und für sie da ist, wenn sie ihn brauchen? Kann man das über eine WhatsApp-Nachricht abbilden? Wie gut, dass unser Herr Jesus persönlich gekommen ist und uns nicht vom Himmel her WhatsApp-Nachrichten nur geschickt hat. Also was für eine Qualität hat diese Kommunikation? Ist sie nicht auch oberflächlich oft, nur so mal eben das Nötigste abklären? Und führt zu einem Verlust an Nähe, an Empathie, an Mitgefühl. Die Transaktionen, ja natürlich, kann ich jederzeit und überall einkaufen, mache mich sozusagen unabhängig von bestimmten Dingen. Aber sind das nicht reine Zeitfresser oft, dass ich jetzt, wenn ich mir ein technisches Gerät kaufe, 10, 12, 20 Testberichte lesen kann und alle möglichen Produkte vergleichen kann? Wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber ist es das, wofür meine Zeit wirklich da ist? Oder trifft da nicht zu, was in der Bergpredigt steht, nach allen diesen Dingen trachten die Nationen? Was ich essen soll und was ich anziehen soll, soll mich das wirklich so gefangen nehmen oder welches technische Gerät ich mir jetzt anschaffe, ist es das wert, meine ganze Zeit aufzufressen und mich nur um meine Wünsche und meine Bedürfnisse zu drehen? Und die Unterhaltung, die macht mich manchmal scheinbar allmächtig, weil in diesen Rollenspielen am Computer, da kann man ja jede Rolle einnehmen. Ja, du kannst der Fußballmanager sein oder der Firmenmanager oder der Bundeskanzler oder, und das ist jetzt kein Witz, es gibt Computerspiele, da kannst du Gott sein. Du darfst dir deine Schöpfung bauen und dann regieren. So sind diese Spiele gemacht. Du bist der Macher, du bist der Mittelpunkt, du bist der Held, du bist der, um den sich alles dreht, du bist der Allmächtige. Auf Klick, Klick, Klick machen die Figuren da am Bildschirm das, was du willst. Faszinierend, ja. Auch das sind natürlich Zeitfresser, so wie das Fernsehprogramm in meiner Kindheit und jede Menge Verunreinigung damit verbunden in dieser Unterhaltung, weil sie ist ja auch nicht geprüft. Und ehe man sich's versieht, hat man ein schmutziges Bild dazwischen oder irgendwelche schmutzigen Texte konsumiert. Die setzen sich im Gehirn und im Herzen fest und du bekommst sie nicht so einfach wieder raus. Natürlich kannst du zu Gott gehen und bitten, dass er dich reinigt, aber das, was ich in meiner Jugend gesehen habe, das ist heute noch drin. Manche Szenen kriege ich nicht weg. Ist im Gedächtnis gespeichert und kommt manchmal wieder hoch. Natürlich darf man es bekennen und sich reinigen lassen, aber ich wäre sehr froh, wenn es nie reingegangen wäre. Ja, diese vier Begriffe, allwissend, allgegenwärtig, unabhängig, allmächtig, woran erinnern die? Die machen das Internet so faszinierend. Ja. Ihr werdet sein wie Gott, hat die alte Schlange im Garten Eden gesagt. Und damit meinte sie nicht die moralischen Eigenschaften Gottes, sondern diese göttlichen Eigenschaften. Unabhängig zu sein, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Der alte Traum des Menschen wird durch das Internet befeuert. Ja. Damit sage ich nicht, dass das die gleiche Qualität hat wie diese Verführung damals, aber es werden Dinge in uns angesprochen, die Gott ganz gewiss nicht ansprechen möchte. Sondern was möchte Gott? Er möchte, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Und das sind diese moralischen Eigenschaften, die er hat. Die sollen auch in uns sichtbar werden. Demütig, barmherzig, geduldig und so weiter. Und wie hilft uns das Internet, diesen Dingen näher zu kommen, in diesen Dingen zu wachsen? Hast du je nach dem Besuch einer Internetseite das Gefühl gehabt, jetzt bin ich in dem Punkt weitergekommen, heute bin ich gewachsen, jetzt bin ich demütiger, jetzt habe ich Geduld gelernt, Kann man wunderbar mit diesen Medien, ne? Geduld lernen. Habe ich überhaupt nicht. Es ist also eine Faszination, die wir als Christen nicht teilen können. Das Kennzeichen eines echten Christen ist eine Prüfkompetenz, ja? Das ist Bestandteil von Weisheit, prüfen zu können. Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also was unterscheidet einen Christen von dieser Welt? Seine Kleidung? Die Stunden seines Medienkonsums? Was unterscheidet einen Christen? Worin ist er anders als die Welt? Darin, dass er nicht einfach mitschwimmt, mit dem Strom schwimmt, sondern prüft. Er ist kein Pragmatiker, der einfach zum Handy greift, weil alle das machen, sondern er prüft, er wägt ab Risiken und Nebenwirkungen gegen die Vorteile und entscheidet sich dann ganz bewusst. Diese Stelle hatten wir schon. Deswegen prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Als Weise, seid verständig. So sieht heute die Welt aus. Wenn da zwei Türen wären, die Wahrheit und die Show, die wird uns durch die Medien natürlich intensiv angeboten. Wo stehen die Menschen dann Schlange? Wo gehst du hin? Ja, ich gucke auf die Uhr. Wollen wir noch ein bisschen? Können ja den Schnitt machen, wo wir wollen und können dann ja nachher fortsetzen. Vielleicht noch etwas über wie die Weisheit die Menschheitsgeschichte bewertet. Ich habe ja gesagt, Weisheit beurteilt die Dinge, erkennt sie in ihrem Wesen, während sich der nicht weise Mensch oft von Schlagworten, von Begriffen manipulieren lässt. Zum Beispiel das Wort Fortschritt. Fortschritt suggeriert, wir entwickeln uns immer höher, immer höher, immer höher. Ja, es wird immer besser. Die Geschichte der Menschen ist eine Kette von nützlichen Erfindungen und die haben uns immer weiter vorangebracht. Ist das wirklich so? Ist jede neue Erfindung ein Fortschritt für uns? Pragmatisch gesehen, ja. Ja, wir haben uns wieder eine Erleichterung verschafft, haben in einer bestimmten Aufgabenstellung eine Hilfe bekommen, brauchen das jetzt nicht mehr zu machen. Aber sind wir dadurch glücklicher geworden? Oder haben wir jetzt ein ruhigeres, entspannteres, froheres, zufriedeneres Leben? Oder sind wir nicht eher wie so ein Hamster im Rad? Wir jagen nach der nächsten Erleichterung, um dann festzustellen, dass wir eine gestresste Generation sind. Ja? Das Wort Stress ist ein modernes Wort. Unsere Vorväter kannten das nicht, obwohl die viel mehr arbeiten mussten, viel weniger Freizeit, viel weniger Ferien hatten. Aber Stress kannten die nicht. Das ist was Modernes, weil wir immer auf der Jagd sind nach der nächsten Erleichterung und meinen, jetzt haben wir es geschafft. Ja. In Wirklichkeit gibt es keinen Fortschritt in dem Sinne, dass das Menschenleben irgendwie reicher geworden wäre oder besser. Das ist vielleicht mehr so eine optische Täuschung. Geht es immer weiter aufwärts oder bewegen wir uns im Kreis herum? Der Prediger zumindest war der Meinung, nein, es geht nicht aufwärts. Was einst geschehen ist, Prediger 1, Vers 9, Das wird wieder sein und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu, längst schon war es in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Stimmt das denn? Es ist doch so viel, hat es nie vorher gegeben. Ja, diese Miniaturisierung, diese Mikrochips oder die Satelliten im All, die uns ständig mit Daten versorgen. Es gibt bald die selbstfahrenden Autos. Das ist doch fantastisch. Ja. Da sagt der Mann, es hätte es vorher alles schon mal gegeben. Was meint er denn? Was meint er denn? Ja, der Prediger war sehr weise. Einer der weisesten Menschen, die je gelebt haben. Er hätte sich nicht blenden lassen vom Pragmatismus, sondern was er meint, ist, dass die Lebensqualität sich überhaupt nicht verbessert hat. Ist das verbesserte Lebensqualität gegenüber den Athenern, die damals in Apostelgeschichte 17 lebten? Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Das war ihre Lebensqualität. Genau, wie unsere, oder? Brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, ja? Nur die Hilfsmittel sind andere, aber das Lebensprinzip ist doch immer noch das Gleiche. Die Lebensqualität ist kein bisschen besser geworden. Das sieht die Weisheit. Sie durchschaut das Wesen der Sache, die Qualität der Sache. In dieser optischen Täuschung geht es noch anders. Es ist nicht nur ein Kreislauf. Man muss sich sogar fragen, ist es nicht vielleicht sogar abwärts? Das, was wir für eine Aufwärtsbewegung halten, für Fortschritt, ist es nicht mit der Menschheit in Wirklichkeit bergab gegangen? Zumindest hatte der Apostel Paulus dem Timotheus vorausgesagt, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Die Menschen werden sich selbst lieben, hier geht es jetzt wieder um Lebensqualität. Sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, Lästerer, unheilig, lieblos, gewalttätig, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ja, sind die Menschen denn so nicht immer gewesen? Doch. Aber wird das nicht durch diese Medien multipliziert? Dieses sich selbst lieben, sich selbst darstellen, prahlerisch sein, so ein schönes Profil von sich bauen, dass die Menschen mich bewundern, was ich für ein toller Kerl bin. Meinen tollen Urlaub bewundern, den ich mit allen teile. Gewalttätig, natürlich nur virtuell. Ja. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Wir haben gar keinen Fortschritt, sondern mit der Menschheit geht es abwärts. Und dabei helfen die Medien kräftig mit, als Hilfsmittel. Auch Ungläubige sehen das teilweise. Sind ja auch nicht immer nur dumm. Ja. Also manche haben doch ihren Zweifel inzwischen, ob der digitale Mensch wirklich eine Höherentwicklung ist. Das soll diese Karikatur zeigen. Und gerade einige Experten, also jetzt echte Experten auf dem digitalen Gebiet, haben inzwischen bemerkenswerte Bücher geschrieben teilweise, einen davon zitiere ich hier mal, einer der Internetpioniere, also einer, der das mitentwickelt hat, Clifford Stoll, der schreibt jetzt aus heutiger Sicht, wenn ich sehe, wie die User das Internet verwenden, wird mir langsam klar, dass das Netz die letzte Verblödung des Computers darstellt. Die Anwender scheinen zu glauben, sie wären mit irgendeiner Riesenschatzkiste verbunden. Alles Wissen unserer Zeit, wenn sie nur rauskriegen könnten, wie man richtig darin sucht. Da sitzen sie und klicken und verstört schauen sie sich den Mist an, der ankommt. Sicher ist das ihre Schuld, denken sie. Also wird ihr Klicken eine Zeit lang intensiver. Bald jedoch kippt es um. Welcher Verbindung sind sie gefolgt? Wo sind sie? Sie klicken zurück und nochmal zurück. Und wie Spieler in einem viktorianischen Irrgarten verfolgen sie ihre Schritte zurück und treten ins Freie, nur um festzustellen, dass sie sich da befinden, wo sie angefangen haben. Kennt ihr das? Also ich kenne solche Stunden, die ich auch selber so ähnlich verbracht habe, auf der Suche nach irgendetwas, nur um dann am Schluss völlig leer und frustriert festzustellen, Mensch, jetzt habe ich hier 2 Stunden gesessen und habe doch nicht das gefunden, was ich eigentlich gesucht hatte. Ja, das heißt nicht, dass der Christ ein Technikfeind ist. Ja, überhaupt nicht. Technik ist auch eine Gabe Gottes, wenn wir sie vernünftig einsetzen, dann kann man viele Dinge auch zu seiner Ehre tun. Aber der Christ ist eben nicht ein blauäugiger Technikfan, der glaubt, Fortschritt heißt, wir entwickeln uns immer höher, immer höher, immer besser, immer besser. Sondern der weise Christ sieht das Wesen einer Sache und kann sie beurteilen und vor allen Dingen seine eigenen Verhaltensweisen vom Ziel her reflektieren. Das ist das, was den Weisen kennzeichnet in den Sprüchen. Ich will damit jetzt zum Ende kommen für den ersten Teil. Der weise Mann in den Sprüchen denkt vom Ziel her. Und das wollte ich uns heute Morgen wichtig machen. Was ist dein Ziel? Oder deine Ziele? Und wenn das klar ist, dann kannst du als nächstes überprüfen, inwieweit helfen dir Medien, diesen Zielen näher zu kommen, oder wo hindern sie dich? Wo sind sie eine Gefahr, die diesen Zielen womöglich im Wege stehen? Darauf werden wir nachher im zweiten Teil dann nochmal eingehen, ja, bei der Frage, was will der Gegner eigentlich? Der will uns ja vom Ziel ablenken, in die Sünde, Zielverfehlung hineinführen. Und im dritten Teil soll es dann, wie gesagt, heute Nachmittag gehen um unsere Stärken. Die liegen sicherlich nicht in der Technik, sondern die liegen ganz woanders. Und diese unsere Stärken, die müssen wir pflegen und ausbauen, damit wir Frucht bringen, Erfolg haben, Sieg haben, so wie diese Mannschaft, die da als Spielerkreis zusammenstand. Und denken wir nochmal an diesen Titel, lasst uns doch das Ziel wieder in den Blick nehmen, lasst uns die Dinge nüchtern sehen, ihrem Wesen nach beurteilen, mit Weisheit, nicht mit Pragmatismus. Und dann kann Gott uns Schritt für Schritt weiterführen, auch durch diesen Mediendschungel unserer Zeit hindurch. So, damit mache ich jetzt Schluss für Teil 1. Danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich euch ein bisschen motivieren konnte, eure Zielfrage nochmal neu zu stellen und zu überdenken.